gibt immer noch einen Weg, damit zu, ja, wie kannst du selber damit umgehen? Was macht das mit dir? Wie kannst du auf die Situation eingehen? Und es gibt bestimmte Sachen, die kannst du eben nicht ändern. Dann, wie ist die Einstellung dazu? Sondern, aber entweder kannst du dann dich davon ablenken lassen, sozusagen, aber eher in eine neue Richtung gehen oder damit umgehen, in eine positive, was ist das Positive daran, sozusagen, und sich nicht beim Negativen halten.
Willkommen bei meinem Podcast Live, Living in Full Expression. Und ich bin Julia von Winterfeld. Midlife ist keine Krise, kein Stillstand, kein Burnout. Es ist eine Einladung innezuhalten, alte Rollen loszulassen und dich neu zu fragen, wer du wirklich sein willst. Dieser Podcast ist für alle, die spüren, dass da mehr ist, mehr Tiefe, mehr Sinn, mehr Leben, das gelebt werden will. Lass uns also gemeinsam innehalten, neue Wege durch die Gespräche entdecken und dein Leben mit Weisheit, Sinn und Wirkung füllen. Das ist Life. Deine zweite Lebenshälfte beginnt jetzt. In dieser Episode von Live spreche ich mit Harald Neidhardt, Unternehmer, Visionär und Gründer des Future.io Institute. Seine Geschichte zeigt, dass echte Innovation nicht nur im Geschäftsleben, sondern vor allem im persönlichen Wandel beginnt. Wir tauchen tief ein in die Frage, wie sich Unternehmertum, Krisen und Beziehungen über die Jahre verändern, sowohl beruflich als auch privat. Und Harald erzählt von den tiefsten Wendepunkten in seinem Leben, darunter 9/11 in New York, der Verlust eines Startups und eine lebensverändernde Nierentransplantation. Doch aus jeder Krise wuchs eine neue Chance, sei es durch den Mut, sich immer wieder neu zu erfinden, eine neue Branche zu betreten oder eine völlig andere Rolle anzunehmen. Wir sprechen über Neugier als Lebensprinzip, das Finden neuer Gemeinschaften, die Kunst des Loslassens und darüber, warum es wichtig ist, die richtigen Räume für Austausch und Innovation zu schaffen. Eine Folge voller Inspiration, Reflexion und neue Perspektiven. Lass uns eintauchen. Viel Freude beim Zuhören. Harald, ich lache jetzt schon. Also es ist wirklich schön, dich hier auf der Show zu haben, also beziehungsweise im Podcast. Und das hier im virtuellen Studio. Leider sitzen wir nicht nebeneinander. Du sitzt südlich von Hamburg gerade.
Genau, genau. Danke für die Einladung, Julia. Ich freue mich auch, hier zu sein, in der Nähe.
In der Nähe, genau. Aber wie schön, dass die Technik es möglich macht, dass wir zumindest so uns unterhalten können. Und ich dachte mir, ja, für unsere auch Zuhörenden, dieses Gespräch eigentlich so zu gestalten, dass wir in deine Gedanken und Gefühlen vielleicht eintauchen können, wie es ist, als Unternehmer zu sein und das jetzt doch einige Jahre und durchaus damit in der Mitte deines Lebens. Weil ja manchmal denken wir, es ist alles so einfach, aber es ist ja nicht so einfach. Und
Schön wär's.
Schön wär's, genau. Und ich habe ja, also wir kennen uns ja, kennen ist ist vielleicht nicht das richtige Wort. Also wir sind uns schon vor fast 30 Jahren begegnet bei meinem ersten Arbeitgeber. Ja. Und somit habe ich immer wieder auf deinem Werdegang, wenn man so will, geblickt und bin immer wieder beeindruckt gewesen, wie du weiter und weiter und weiter dich entwickelt hast. Und entwickeln heißt nicht so innerlich, sondern einfach, was du auf die Beine gestellt hast. Und damit weiß ich auch, dass das nicht immer leicht war, aber du bist die Hürden durchgelaufen und hast die Chancen ergriffen. Also vielleicht werden wir damit ein bisschen mehr erfahren.
Sehr gerne, ich freue mich drauf.
Also ich dachte, mit dir kann ich einfach mal direkt in den Tiefflug einsteigen und dir schon mal diese Frage stellen, was war denn der tiefste Wendepunkt in deinem Leben? Also vielleicht nicht nur beruflich, sondern auch privat.
Oder Start with a cliffhanger. Ja, genau. Also ich glaube, ich glaube, dass die tiefste Zeit oder der Cliffhanger war so also mit 9/11 in New York. Ich war in der Zeit in New York, insgesamt 7 Jahre in Amerika und habe natürlich das erlebt. Also ich war in der Stadt und zur gleichen Zeit gab es auch noch eine, wie soll man das sagen, eine History oder eine Story mit dem Krankenhaus. Also erstmal vielleicht das Berufliche. Tatsächlich, also ich war da, wir waren ja beide vor 25 Jahren irgendwie bei Pixelpark. Und ich habe da das USA-Office aufgebaut, 98 bis 2000. Und dann ging es eigentlich, ja, jetzt kannst du wieder zurückkommen. Habe ich gesagt, ach, das passt so gerade hier mit der Familie. Die Kids freuen sich. Amerika ist ja ganz cool, war damals ganz cool. Und dann habe ich da ein Startup angefangen. Und das ging auch erst alles gut los, bis dann eben 9/11 kam. Und da war quasi natürlich komplettes Desaster erstmal, wie man das medial mitgekriegt hat. Ich war allerdings auch in der Stadt, also wir sind morgens reingefahren und wollten sozusagen, ich wollte zur Arbeit, meine damalige Frau wollte zur Fashion Show, das erste Mal New York Fashion Week und so, also es war alles exciting und auf einmal hieß es dann eben, ja, der Tower brennt und wir haben es gedacht, das ist eine Cessna und keiner wusste natürlich, was ist so. So, jedenfalls sind wir da rein und dann ab da war natürlich, wir hatten, ich glaube, am nächsten Tag Faxe, damals noch im Ordner, gecancelt, Aufträge von $250.000, die wir so hatten. Da hätten wir das ganze Jahr schön produzieren können. Hatten damals so ein digitales Postkarten-Startup. Und da ging es sozusagen komplett weg. Und vielleicht kannst du dich auch erinnern, auf jeden Fall in New York war es so, erstens war sowieso keine Jobs mehr. Und zweitens, dieses ganze Ding mit dem Internet, das war jetzt auch mal gut. Also sprich, es gab vorher dicke Zeitungen, Internet Standard und wie die alle hießen, es waren voll von Stellenanzeigen. Und danach, also nach 9/11 hast du gesucht, da war gar nichts mehr. Da gab es irgendwie eine Stelle, kann ich mir erinnern, bei NBC, da musstest du aber mindestens 7 Jahre TV haben und 7 Jahre Internet und ich war also sprich eine unmögliche Stelle. Und gleichzeitig, also wir sind durch sozusagen eine Megakrise im Startup gegangen, finanziell sowieso. Dann, wie reagiert man da? Was soll man überhaupt machen? Wollen wir hier weg? Und gleichzeitig hatte ich dann am 16. September eigentlich noch geplant eine Nierentransplantation. Und die wurde dann auch erstmal verschoben. Keiner wusste, wie, ja, kann sein, 2-3 Monate. Und das war auch natürlich so eine, also finanzielle und dann auch eine gesundheitliche Belastung. Da war, kam wirklich alles zusammen. Das war so Perfect Storm. Ja. Die Operation war dann am 16. Oktober. Und hält seitdem toi toi, bin meinem Bruder dankbar, der mir eine Niere gespendet hat und habe sozusagen auch against all odds, damals hieß es so, ja, es hält ungefähr so 13 Jahre plus minus, die durchschnittliche und jetzt bin ich im 25 Jahre dabei ungefähr oder 24. Das, wenn du das einen Tiefpunkt wissen willst, dann war das der.
Ja, so. Wahnsinn. Ja, genau. Wow. Also das habe ich nicht in Gänze gewusst, diese Geschichte. Also ich kannte die erste berufliche, beziehungsweise natürlich auch dann 2001 oder 9/11, aber nicht wie es dann mit der Operation dann auch war. Also schön, das zu hören und wie schön, dass die Medizin auch mal gezeigt wird. Es geht auch anders.
Ja, genau.
Was hat es denn mit dir gemacht? Also auf der einen Seite so diese Ereignisse an sich, aber hat sich dann auch etwas in dir sich verändert, wo du beruflich oder auch privat dann dich anders aufgestellt hast?
Also beruflich auf jeden Fall. Also wir haben dann noch versucht, ein halbes Jahr irgendwie die Firma zu retten. Ich war ja auch 3 Monate draußen und konnte nicht unter Leute und immer mit, ich konnte nicht ins Office, weil gesundheitlich musste ich ja zu Hause bleiben, musste dann immer zu Nachuntersuchungen und so weiter. Es war wirklich eine mega Belastung. Dann war es so, dass eben auch quasi das Startup kaputt war, war eben keine Zukunft mehr. Und dann musste ich mich neu erfinden. Und dann habe ich durch einen Bekannten dann irgendwie einen Job gekriegt und habe dann tatsächlich 2 Jahre ein Ice Cream Franchise aufgebaut in Amerika. So, und eigentlich war ich vorher, du kennst mich, war ich immer Tech und Digital und Agenturen und. Als er mir das dann so erzählte, auf Mallorca hat ein Eiscreme, Mango-Eiscreme, oh, das ist so lecker. Ich so, ja, aber du hattest mir doch dieses eine Startup, das nach Amerika, und dann kann ich denen vielleicht Beratung verkaufen. Nee, ja, die gibt's nicht mehr, aber Mango-Eiscreme. Und ich so, was? Naja, und das war so irgendwie so skurril. Und dann hat er gesagt, ja, komm mal her, es gibt einen holländischen Franchise-Geber quasi, der will nach Amerika. Du bist ja in Amerika, und dann können wir da vielleicht was machen. Komm doch mal hierher geflogen. Und ich so, also gefühlt hatte ich 900 Euro auf dem Konto und habe dann die 700 Euro quasi eingesetzt. Die Mütter meiner Kinder, die hat natürlich auch gesagt, mal spinnst du, kannst du jetzt nicht irgendwie die ganzen letzten Chips, wir haben die Miete nicht bezahlt und jetzt fliegst du irgendwo hin und willst Eiscreme essen oder was? Und da hatte ich aber das Gefühl, ja, aber versuchen wir mal, so, let's go. Und dann war ich quasi da und innerhalb von, weiß nicht, 3 Stunden Meeting hat er dann gesagt, ja klar, dann machst du das jetzt mal. Und dann hatte ich erstmal so einen 3-Monats-Auftrag. Und der hätte uns eigentlich dann ermöglicht, mit dem Container wieder nach Hamburg zu kommen. Ja. Und dann hat sich das aber so entwickelt, dass ich dann für 2 Jahre tatsächlich das Geschäft übernommen habe, dann habe für die dann Finanzierung und Jobs aufgebaut und Produktion und so weiter. Und ich hatte ja keine Ahnung, ich bin überhaupt kein Franchise, Eiscreme, was auch immer, Mann. Aber das war so ein bisschen das Learning, dass ich dann gesagt habe, naja, also ich bin irgendwie gut in neuen Situationen, wo es irgendwie keine Regeln gibt, weil der Holländer hat es noch nie gemacht. Also der wusste es auch nicht besser. Der wusste, wie das tolle Produkt ist, aber nicht, wie man in Amerika verkauft. Und dann war ich eben in einer neuen Industrie. Zum Glück war es jetzt nicht Schrauben verkaufen, aber Eiscreme hat auch jeder Lust drauf. Haben wir einen ersten Shop im East Village aufgebaut. Es war alles irgendwie toll, für die Kinder natürlich auch und so. Das war schon dann, die Familie war mit an Bord. Aber was ich dann vielleicht gelernt habe, ist, ja, ich bin jemand, der eigentlich in neuen Situationen Business Development macht. Also ich bin jetzt nicht nur ein Internet-Typ oder digital, sondern mehr so dieses Aufbauen von neuen Ideen, eine Marke aufbauen oder auf Leute zugehen, auf den Messestand und dann kommunikativ oder mit PR und, dass man sagt, ah, hier passiert was, hier ist irgendeine Energie. So, also diese neue Energie aufbauen. Und das musste ich erstmal lernen, weil ich war erst natürlich auch devastated, weil wenn du sagst, ich bin, keine Ahnung, Klempner und plötzlich gibt es keine Jobs mehr für Klempner, sondern nur noch für Maurer. So, und dann sagst du, ja, ich bin ja kein Maurer. Und dann musst du eben darüber springen und sagen, ja, aber vielleicht kann ich da dann wieder anfangen, weil diese Art von Wandlungsfähigkeit, glaube ich, lernen wir jetzt. Es ist ja, früher war es so, alle, was weiß ich, 5 Jahre hat man vielleicht seinen Job gewechselt, weil man dann so langsam die Karriereleiter hochgelaufen ist. Und jetzt ist eher so, jedes Jahr musst du dich neu erfinden. Und unterjährig musst du aber richtig auch am Ball bleiben. Wir wissen es ja mit KI jetzt und so weiter. So, und das war vielleicht da die in der schlimmsten Zeit die Lektion, okay, also man muss sich neu erfinden, man muss curious sein und tatsächlich vielleicht auch sich ein bisschen trauen. Ein paar Talente hat man scheinbar, aber man versucht die selber sich ja so zu packagen und sagen, ja, ich bin jetzt gut darin. Das andere, ja, kann ich auch so machen, aber vielleicht, wie gesagt, man muss sich von verschiedenen Sachen betrachten. Mhm. Und natürlich dann mit der gesundheitlichen Situation gab es eben auch so ein, gibt es ein Buch von einem Professor, das heißt The Last Lecture. Und das habe ich damals gelesen und der war an Krebs erkrankt, ist dann auch gestorben, jung, 48 oder so. Und der hat aber es gibt da so eine Tradition an der Universität, wo also der in Rente gehende Professor dann noch eine große Lecture macht und dann, weiß nicht, ich stelle mir so vor, der kriegt auch den Füller von allen, weißt du, wie wir das aus dem Movie kennen. Und der war eben 48 und hatte auf seiner letzten Lecture dann auch noch Klimmzüge gemacht oder irgendwelche sportlichen Aktivitäten, weil er sagt, ja, ich bin noch da und ist alles auch okay, aber in 3 Monaten ist wahrscheinlich Schluss. Und hat aber so ein bewegendes, kleines Buch nur geschrieben, wie man eigentlich, ja, dann jeden Tag sich neu erfindet oder auch jeden Tag so nimmt und immer positiv nach vorne guckt. Und das war sehr berührend. Und da konnte ich so ein bisschen lesen und in Worte packen, dass es eben nicht nur Endstationen gibt, sondern dass selbst, was ich in Situationen, wo du denkst, es geht nicht weiter, es gibt immer noch einen Weg, damit zu, ja, wie kannst du selber damit umgehen? Was macht das mit dir? Wie kannst du auf die Situation eingehen? Und es gibt bestimmte Sachen, die kannst du eben nicht ändern. Dann, wie ist die Einstellung dazu? Sondern, aber entweder kannst du dann dich davon ablenken lassen, sozusagen, aber eher in eine neue Richtung gehen oder damit umgehen, in eine positive, was ist das Positive daran sozusagen und sich nicht beim Negativen halten. Mhm. Und irgendwie, hat mir das auch geholfen. Also, aber das war, das war so ein harter Knick.
Das glaube ich dir, Und das, die Frage, die aufkam bei mir ist, auf der einen Seite hast du ja dieses eine und sicherlich auch anderes gelesen, um eben dich neu zu inspirieren. Gleichzeitig auch, was, inwiefern haben denn so Freundschaften oder Beziehungen da eine Rolle gespielt? Hast du da auch, so wie ich dich kenne, weiß ich, dass du sehr viele Menschen immer gut begegnest und, aber wie, inwiefern hat das eine Rolle gespielt zu der Zeit?
Also im Prinzip war es natürlich der Halt in der Familie oder auch in unserer kleinen Familie. Es war, wie gesagt, auch ein Mega-Stressfaktor, der dann auch nach unserer Rückkehr dazu geführt hat, dass wir uns dann auch leider getrennt haben, weil ich schon ein bisschen viel Stress gemacht habe im Leben und auf die Familie und auch auf meine Partnerin. Die musste schon echt viel mithalten, so alle 2 Jahre dann wieder ein neues Startup und es hört sich ja auch von außen toll an, ah ja, super neue Idee. Aber der Stress, dass dann, was nicht, die andere Funktion, das eine Startup hat nicht geklappt, dann war eben, wie gesagt, wir sind nach Amerika gegangen, 2 Jahre das, dann 9/11, dann wieder irgendwas, dann wieder runter und dann wieder. Also die, sozusagen, sich immer neu erfinden, ist nicht für alle gut. aber tatsächlich, glaube ich, so ein Netzwerk von Menschen, die mitgehen und die, ja, die teilweise das verstehen oder zurufen, und ich glaube, oder bei mir ist vielleicht so, ich habe vielleicht eher einen ganz kleinen Circle von was nicht, engen Freunden, aber einen riesen Circle von Casual Friends, die überall auf der Welt sind. Und dadurch habe ich eher ich kann mit bestimmten Menschen dann über, was nicht, diese neuen Sachen reden oder bestimmten Menschen über die einschneidenden Erlebnisse. Weil das ist für eine Person oft schwer zu begreifen, sagen, also ich verstehe jetzt, dass du in New York bist oder ein amerikanischer Freund sagt, ja, du bist jetzt hier, das ist ja super, aber dass du wieder nach Deutschland irgendwann willst, das verstehe ich nicht, den Teil. So, dann muss man da eben mit jemandem aus Deutschland drüber reden und über den Gesundheitsaspekt redest du mit anderen Leuten. Und so war, glaube ich, eher, ist meine Fabric ein bisschen virtuellere, größere Casual Friends, die aber dann für bestimmte Feedback-Loops sozusagen dann die richtigen sind.
Und wenn du jetzt, als du Future.io gegründet hast, das war dann, als du zurückkamst und begonnen hast, oder da war ja noch dazwischen eigentlich MLove auch.
Genau. Also als ich zurückgekommen bin, ich habe erstmal diese Eiscreme-Geschichte gemacht, nachdem ich, wie gesagt, 8, 9, 10 Jahre Internet und digital, ich habe ja irgendwie Ende der 80er angefangen mit Computern und Internet, die meisten Leute denken ja, das kann man erst später. Und da schon Pionier, dann war ich von tatsächlich nach dem Eiscreme nochmal in Fashion für irgendwie ein halbes Jahr. Ja, damit bin ich wieder zurückgekommen. Und dann haben wir ein neues Startup gegründet, Smarto, für Mobile Advertising. Und das war sozusagen nochmal wieder so ein, also back to the roots, back to tech. Und dann nochmal so eine Welle geritten mit der ganzen Mobile-Technologie. Während wir das hier aufzeichnen, ist auch die Messe in Barcelona, wo ich dann, 13 Jahre war oder so. Also es gibt ja natürlich immer schöne Events, wo man sich dann auch festklammert. Ja, und aus diesem Startup im Mobile-Bereich habe ich dann MLove gegründet, weil ich gedacht habe, irgendwann, in einer Firma bestimmte Sachen machen ist cool, aber wie kann ich vielleicht mehr in Community und Netzwerken denken. Und ich war immer ein Event-Mensch und das hat mir immer Spaß gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, wir fangen da mal so einen kleinen Circle an. Das hat tatsächlich erst so mit 20 Menschen angefangen, auf einem kleinen Schloss. Und habe ich gesagt, Mensch, ihr seid doch alle hier in der Konferenz in München an dem und dem Tag, Donnerstag, Freitag. Und dann lassen wir das Wochenende dranhängen. Und ich weiß nicht, was passiert, aber du wirst 19 neue Freunde haben. So, okay, ich komme. Und aus diesem kleinen Kernel von spontan, lass mal was machen, haben wir das 2-3 Mal gemacht, dann in Barcelona und so. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich daraus eine Konferenz, weil ich finde das cool und daraus kann man dann auch eine Firma machen. Und natürlich der kleine Circle hat gesagt, nein, das ist so schön und wir wollen jetzt nicht groß und das ist nie das Gleiche. Und ich sage, ja gut, wir machen die kleinen Circle weiter, aber ich glaube, da ist noch mehr, den wie man Leute zusammenbringen kann. Und das hat von 2010 bis 15 ungefähr, 16 auch ganz gut funktioniert. Und in Ende 17 und 18, genau, da war es noch bis 17 tatsächlich, 7 Jahre ungefähr. Und dann habe ich gesagt, naja, das war, MLove hieß sozusagen erstmal Passion für Mobile und dann haben wir es später oder relativ schnell umgewidmet eigentlich Passion für Meaning in Technology. Also mich hat immer interessiert, also Tech ist cool, aber macht das auch Sinn? Also diese Frage stelle ich mir natürlich jetzt gerade bei KI, aber das ist eine andere Sache. Ja. Und deswegen habe ich immer versucht, okay, im Mobile-Bereich gibt es so viele Innovationen, coole Startups, aber die haben vielleicht, was kann man mit einer SMS zum Beispiel in Afrika erreichen, wenn nämlich jemand weiß, wo der, ich meine, die laufen dann vielleicht 3 Tage zu Fuß, um ihren Agrarprodukt zu verkaufen. In das Dorf, da gibt es aber nur, was nicht, $1 und in dem Dorf, 10 Minuten weiter, in die andere Richtung gibt es vielleicht $2, aber die Information war ja nicht da. Aber so eine SMS kann das Leben verändern. So, und diese Art von Lösung habe ich eigentlich immer versucht reinzubringen und zu kuratieren. Und dann kam plötzlich eigentlich, ja, das sind doch eigentlich so die SDGs und das ist doch eigentlich so ein Konzept dafür. Und das kam gleichzeitig mit dem Gedanken eigentlich, also Anfang von Future.io, Ende 2017 und 18 war so, okay, Startups sind alle cool. Es gibt aber auch ganz viele coole Startup-Events. Es gibt aber nicht so viele interessante Sachen, die ein bisschen mehr meaningful sind für Corporates. Das sind so, mein Antichrist ist quasi so der Dorinth Wiesbaden. Sorry für alle, die das vielleicht gut finden, aber das ist so ein Hotel, so ein Event-Hotel und da ist die Teetasse, die ist sozusagen, wenn der Teebeutel raus ist, auch kein Wasser mehr drin. Das ist alles irgendwie sehr effektiv und weiß und nondescript, würde man so sagen. Also null inspirieren. Was ich immer gemacht habe, ist, nee, wir müssen Locations finden, wo du gleich reinkommst und sagst, wow, wo bin ich denn hier? Und das macht gleich schon was mit dir und du öffnest dich zu, weil wenn das, ich bin in der Future, ich bin bei Age Farm in Venedig oder wir waren in Aix-en-Provence und also mich hat erstens das interessiert, wie kann ich Corporates diesen Tech-Optimismus, sagen wir mal, im positiven Sinne, mit verbinden mit der Nachhaltigkeit. Weil Nachhaltigkeit, wenn du nur denkst, oh mein Gott, Klimawandel, das ist ja alles zu spät und es ist alles, wir fahren gegen die Wand. So. Und wenn du das sozusagen politisch und nur auf die Zahlen guckst, dann ist es eben langsamer Prozess, COP 31, 32, 35 und irgendwie hast du das Gefühl, es passiert ja nichts. Aber es sind ja auch immer Menschen da drin. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn jemand in der Corporate ist und hat eine Funktion, ist jetzt Chief Sustainability Officer und diese Person ist jetzt eben zuständig für Nachhaltigkeit. Aber da sind jetzt eben 49.000 andere Mitarbeiter und die sagen einfach, ja, ich mache jetzt hier mein Produkt und ich mache Distribution und ich mache da. Ach, jetzt kommt Sally wieder und die will wieder irgendwelche Zahlen, die muss ihren Report machen. So, oh nee, ich habe keine Zeit. So, und Sally, übrigens sind es immer viele Frauen, die diese Jobs haben, was mich hilft, mich schon freut, denen sozusagen auch die zu unterstützen. Auch ein anderes Thema noch. Also das, was mich sozusagen inspiriert hat, ist sagen, okay, wenn diese eine Person in dem Unternehmen es schafft, auch nur ein bisschen der Sand im Getriebe zu sein und sagen, halt, wir müssen mal auf Plastik nochmal nachdenken, diese ganze Verpackung. Und es wird 5-mal wird das Meeting verschoben und das Board sagt, ah ja, nächstes Quartal, guck doch mal in den Nachrichten, jetzt können wir gar nichts machen. Und entweder ist sie dann raus aus der Firma, aber wenn die da bleibt und es schafft 1, 2, 3% weniger Plastik bei einem riesen, was weiß ich, wie heißen die, FMCG, also bei so einer Firma, die Shampoo verkauft, wenn die das schafft, dann ist das ein enormer Impact. Und diese Person ist sozusagen, unser Mission ist eigentlich, wie können wir ihr helfen, erstens mit ihren Peers sich zu treffen, gleichzeitig sie sagen immer, shine a light, also wie können wir die hervorheben, dass sie ihr Feedback kriegt, dass man weiß, dass es diese Rolle überhaupt gibt, Chief Sustainability auch, sagen, nie gehört. Wenn ich jetzt wissen das viele, aber wenn ich junger Mensch bin und bin vielleicht studieren und ich möchte Impact machen, dann fällt dir vielleicht erst ein, ich gehe nach Afrika, zweitens, ich gehe zu Greenpeace, aber ich gehe da nicht zu einem Schweizer Konzern, der irgendwie Leuten das Wasser klaut, so eine Art. Ja. Aber wenn es bei diesem Konzern jetzt auch ein Team gibt von 10 Leuten, die es wenigstens schaffen, 1% weniger, dann 10% weniger, die müssen, mit denen müssen wir auch reden und die unterstützen sozusagen. Und wenn dann, und das ist sozusagen die Mission. Die Frage war ja, wie ging das mit Future.io los? Also da habe ich mir überlegt, also wenn in ein paar Jahren zukünftige Enkel vielleicht mal sagen, sag mal, Opa, ihr hattet doch die ganzen Zahlen, was hast du denn gemacht? Ist eben meine Superpower eigentlich quasi das Convening, das Kuratieren von Ideen und Menschen und die zusammenbringen. Und wenn da jemand sagt, Mensch, ich habe tatsächlich hier eine neue Info gekriegt, ich war bestärkt durch meine Peers und jetzt habe ich mehr Kraft, das in meinem Unternehmen durchzusetzen und ich habe jetzt 10% CO2 gespart, dann wäre das, ist es eben massiv. Und so ein paar solche Stories gibt es von Menschen, die jetzt in diese Rollen reingegangen sind, weil sie sagen, Mensch, bei dem Event, das habe ich das erste Mal gehört. Ich habe gedacht, SDGs ist irgendwas für die UN. Aber dass wir als Unternehmen das auch machen können, das war 2018, so, also bevor den ganzen EU-Regularien. Und die Person ist jetzt eben Chief Sustainability und Responsibility Leader und ist eigentlich das sozusagen inspiriert durch bestimmte Menschen, die sie bei mir getroffen hat und diese Konzepte und die Redner und so weiter und so weiter. Also, und das würde ich sagen, ist das, was mich antreibt. Also, diese, ja.
Also ich würde, genau, es kommt bei mir so an, also dass das sowohl eine Legacy ist, also die wir gerade in der Mitte unseres Lebens dann mehr und mehr fragen, ja, was will ich denn eigentlich hinterlassen? Das klingt jetzt so, als ob wir schon am Ende unseres Lebens, aber da beginnt es ja in wirklich in Bewegung zu kommen. Und insofern taucht die Frage auf, also auf der einen Seite Legacy. Und dann frage ich mich, beziehungsweise die Frage an dich, bist du denn getrieben von wirklich der Idee oder hast du immer wieder mal das Geschäft im Sinne von Businessmodell dahinter als Begleitung und schaust dann einfach, naja, ich muss ja irgendwie auf die Füße kommen und nicht die 700 € nehmen, um dann den Ice-Cream-Laden aufzumachen.
Ja, also es, alle 7 Jahre gibt es so ein Event, wo dann wieder alles auf Rot gesetzt wird, die letzten Chips. Das ist immer so in Wellen, komischerweise oder leider. Aber das, also erstmal bin ich eher getrieben von der Idee. Und deswegen, also es waren natürlich Notwendigkeiten, so wie nach 9/11, was mache ich denn jetzt? Und hier gibt es eine Gelegenheit, okay, dann machen wir das. Hätte schlimmer kommen können in einer anderen Industrie. Aber dann auch verschiedene Startups oder dann in meine Firmen sozusagen, ich war ja immer mit Co-Founder, ich weiß nicht wie viele Firmen, aber eigentlich war ich immer mit dabei, wo es was vorne zu machen gibt. Das war, hat mich eigentlich am meisten durch die Jahre getrieben. Also wo geht's als nächstes hin? Hier Wayne Gretzky, ne? Where is the puck going? Und nicht, wo würden wir jetzt mal, wo sind wir jetzt hier und bequem, sondern eigentlich immer, was passiert als nächstes? Ich weiß nicht, wie das so gekommen ist, aber ich war immer so an der Sache interessiert. Mhm. Und das Businessmodell ist auch immer, sag mal, passend. Das zweite Einschlagen-Event, aber da ist ja für viele Corona, da war ich nun auch im Event-Business und hatte sozusagen Tickets zu verkaufen. Da ging es einfach nicht mehr. Keiner ist mehr gereist, keiner wollte zu irgendeinem Event, keiner durfte. So, da musste man sich auch wieder komplett neu erfinden. Und von daher war das von einem Startup, wo man eher so denkt, naja, ich bin im Tech-Startup, da kommt ja dann irgendwie alle 3 Jahre kommt jetzt mal ein Exit. Das ging irgendwie bei mir immer vorbei, habe ich nicht so hingekriegt. Aber im Event-Business ist eben auch eher schwer. Also wenn man sagt, Mensch, ich will noch Leute gut zusammenbringen, dann brauchst du immer Sponsoren, die eigentlich mit am Tisch sitzen. Ist auch nicht einfach. Und gerade jetzt ist es auch wieder eher eine schwierige Situation. Nachhaltigkeit, wie man wisst, ist total nachrangig. Kann man in Deutsch sehr schön machen. Rutscht einfach komplett runter. Die EU lockert alles. Du kannst ja Diesel fahren, solange du willst und, und. Ist natürlich, wir sind in einer neuen Welt. Geopolitisch ist alles ein bisschen upside down. Trotzdem sollte man vielleicht ein bisschen mehr prinzipiell daran gehen. Das heißt, ich bin wieder in so einer Situation, wo du sagst, na ja, also ich versuche eben die Community, die da noch durchgeht, denen weiter einen Raum zu geben, dass die Nachhaltigkeitsmenschen nicht einfach jetzt auch, in Amerika ist eine Riesen-Challenge. DEI-Leute werden alle rausgekegelt und es gibt keine Budgets und Teams mehr bei. Es gibt vielleicht noch einen CSO, aber die haben keine Budgets, die dürfen nicht mehr fliegen, haben auch kein Team, die müssen dann ihren Report selber schreiben. Ist schon sehr eine harte Zeit für diese Menschen, was aber dann wiederum, wir waren ja jetzt gerade in Davos und wir machen ja so einen CSO Award in Davos für Europa, in New York machen wir das für den amerikanischen Markt. Ende des Jahres gehen wir wieder nach New York und dann nach Belém, nach also Brasilien zum COP30 und wollen das für den lateinamerikanischen Markt machen. Und da suchen wir uns immer die Top 100 CSOs aus von Firmen, die über 1 Milliarde Euro oder Dollar Umsatz haben. Das heißt, die Marken kennt man, aber auch wenn diese Person was macht, dann kann sie richtig was bewegen. Das ist so das, was uns umtreibt. Und das, wenn ich das Feedback sehe, wie sagen wir mal, dankbar die sind, dass es diese Räume gibt, wo sie sich total privat unterhalten können, nur CSOs, wo keiner denen was pitcht, sondern wo sie einfach nur unscripted sich unterhalten können und sagen, Mensch, ich lass mal einfach nur einen Tee trinken. Und das ist so, ich weiß nicht, kennst du den Explorers Club in New York?
Nee, den kenne ich nicht.
Also der Explorers Club ist faszinierend, so ein kleines Häuschen in der Upper East Side und du kannst sozusagen nur Member werden. Früher, wenn du entweder auf dem Mount Everest gelaufen bist oder über Nordpol barfuß ohne Sauerstoffgerät. Das heißt, wenn du da reingekommen, gab es quasi 8 Member, so, oder 80, aber nicht 8000. Mhm. Und wenn du reingekommen bist und sagst, Mensch, letztes Wochenende, das war richtig kalt, dann meinst du minus 40 Grad und nicht minus 2. Also heißt, und derjenige oder diejenige, die da ist, also Sylvia Earle, hier Ozean, Meeresbiologin und so weiter, die wissen dann auch, was du meinst mit kalt. Und diese Art von Austausch, Peers, wo du jemanden sozusagen quasi blind verstehst, und manchmal gibt es eben nur 5 Leute, und so ein Gefühl hatte ich auch. Wir hatten ein Meeting, das waren knapp wenigstens weniger als 20 Menschen, die alle CSO waren, alle aus dieser Flughöhe. Und wenn die sagen, Mensch, ich kriege auch keine Interns oder wie schaffst du das mit der und der Regularien, dann weiß die andere Person sofort, was du meinst. Und das ist precious. So, und das war so das Feedback, wo ich dann auch weiß, okay, das macht Sinn, was ich mache. Und da gibt es Menschen, die dann wieder ihren Impact sozusagen übertragen. Also ich bin vielleicht nur so ein kleines Riemchen und die Umsetzung machen ja diese Menschen, aber wenn die voneinander profitieren, was lernen und dann besser in die Umsetzung kommen, dann habe ich was gewonnen.
Ja,
dann ist eben der.
Also ich würde das gar nicht, also so kommt es nicht bei mir an, dass du da jetzt nur dieses kleine Riemchen bist, um das zu stellen. Also du stellst ja wirklich den Raum dann zur Verfügung, sodass die Menschen sich da begegnen können und das ohne Angst und ohne Bedenken, sondern sie tauschen sich da aus und das ist eine große Gabe. Und die Frage, die bei mir aufkommt, ist, wie schaffst du es denn? Weil wie du sagst, das Thema Sustainability ist heute nicht mehr so en vogue, wie es vielleicht vor ein paar Jahren war. Und das musst du aushalten. Insofern, wie gehst du denn damit um, diese Unsicherheiten auch zu navigieren und trotzdem, wie du sagtest, diesen Raum dann auch für andere zu stellen? Da gehst du ja in Vorleistung. Also wie gehst du das aus, wenn es unsicher ist für dich, vielleicht nicht für die, wenn sie einmal da sind?
Ja. Weiß ich nicht. Also ich versuche mich durchzubeißen. Mich inspiriert das einfach, diese Menschen im Raum zu haben oder bei einem Award dann eine Community von quasi 200 Menschen, die zusammen an einem Abend sind, die sich gegenseitig inspirieren, die merken, oh wow, da war eine Energie in dem Raum. Ob ich jetzt ein Startup bin oder ein CSO oder jemand, der Beratung macht, das ist alles okay. Und das ist, also versuchen, diese Räume, Möglichkeitsräume zu schaffen, wo du inspiriert bist. Und Davos ist toll, weil es immer so Anfang des Jahres ist. Januar, du kommst eigentlich aus dem Urlaub und denkst, oh, wie soll ich jetzt bloß das Jahr anfangen? Und für mich ist es immer so ein Kickstarter, weil das ist so ein Global Village. Bei allen Kritik zu dem World Economic Forum und was das sozusagen macht oder nicht macht und so weiter. Also so Lizard Heads habe ich da noch nicht gesehen. Es gibt ja viel Conspiracy Theories around it. Aber es sind eigentlich, das World Economic Forum sind so 2.500, 3.000 Delegierte, die in ihrem Konferenzzentrum sind, alles komplett abgeschottet. Und dann sind noch 17.000 auch im Dorf. So. Und diese 17.000 sind aber aus verschiedensten Walks of Life und also von NGOs oder von Startups oder von Politikern oder aus großen Corporates und Künstler. Und das ist eine tolle Mischung, weil die alle so ein bisschen da sind, um sagen, okay, was können wir jetzt machen? Und diese positive Attitude aus Menschen aus der ganzen Welt, die auch mit dem Zug anreisen können oder so, das ist eine tolle Energie. Und wenn wir da so ein eine Rolle spielen für einmal den Abend mit dem CSO Award und diesmal das erste Mal auch ein Future House, also die ganze Woche so ein Chalet. Und da kamen eben verschiedenste Gruppen zusammen und da lerne ich selber. Also im Prinzip mache ich es ja auch, ich bin Kurator, ja, ich versuche die Location zu finden, ich versuche die Menschen zusammenzubringen, natürlich auch die Sponsoren, dass sie auch reinpassen und da auch happy sind. Aber eigentlich sitze ich oft in der ersten Reihe und sage, oh, das wollte ich jetzt auch hören und das will ich auch lernen, weil ich die Sprecher oder Sprecherin oder den Input so mir denke, dass, okay, da ist was Neues oder die können sich gegenseitig noch irgendwie befruchten. Das ist irgendwie die Energie, die ich daraus ziehe.
Genau, also eigentlich geht es nur um dein Erleben und dass du das alles kreierst, damit du von dem profitieren kannst. Also,
ja,
das,
ja, ja.
Also ja. Warum nicht? Also das finde ich irgendwie auch ganz inspirierend. Also es ist ja auch ein etwas, was dich einfach bereichert und du gestaltest es dann auch für dich.
Ja.
Der Effekt ist aber auch das andere genauso davon.
Mich hat immer auch das Thema, also Europa, das ist ja nun auch wieder sehr aktuell, aber das hat mich immer, gereizt und gewurmt, dass die meisten Menschen, also wer fliegt schon von Berlin nach Madrid oder von Oslo nach Amsterdam oder von Venedig nach, ich weiß nicht was, Lissabon, aber dann, du warst ja vielleicht auch ein paar Mal da, South by Southwest, da triffst du dann alle. Also wir fliegen damals, also vor Corona 18, 19 oder die Jahre davor, sind wir überall hingeflogen und dann, also, ja, wir treffen uns alle in South by. Ja, aber warum können wir das nicht mal so in Europa machen? Ja gut, wenn was in Berlin ist, da geht's vielleicht auch noch so, aber ja, ansonsten Italien, ja, wir sehen uns ja in South by. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, eben auch 18, 19, es gibt so coole Locations und wenn es im schlimmsten Fall sind die Menschen ja von Köln nach quasi Nürnberg geflogen für irgendeinen potenziellen Auftrag von 5.000 Euro oder weniger, das war ja schon schlimm. Aber ich habe gesagt, naja, aber dann geh doch lieber von Köln nach Venedig und dann bist du sozusagen 2,5 Tage bei H-Farm. Das ist so jetzt eine Universität, ein tolles, war es ja auch, Innovationszentrum. Und wenn du da bist, bist du quasi schon, wow, das ist erstens in der Natur, mitten auf der Wiese, nicht in der Stadt Venedig, sondern gleich 20 Minuten vom Airport. Aber so modern aufgebaut, du bist schon in the future. Und das ist so unwirklich, aber es stimmt, ich kann es ja anfassen. Ich bin ja hier, ich erlebe es. Und das macht sofort eigentlich den Kopf auf. Und dann kannst du sagen, na, okay, wenn da jetzt jemand mit einer schrägen Idee kommt, das höre ich mir jetzt mal an. Das ist ja gar nicht mehr so schräg, weil ich bin in einer Umgebung, die mich sozusagen geöffnet. Und ich habe das immer so ein bisschen verglichen, also eine Umgebung einzuschaffen, wie so ein Ikea-Bällebad. Ja, also wenn du jetzt in einem Dorinth Wiesbaden irgendwas hochhältst, sag, hey, guck mal, hier ein rosa Ball und da könnte man doch gelbe Pünktchen drauf machen, dann gucken die alle und die wissen nicht, was du meinst. Wenn du im Bällebad bist und einer sagt, hey, aber jetzt noch rosa Punkte, dann sage ich, genau, und ich mache noch schwarze, was auch immer, Dots drauf. Ja. Und dann hebst du diese ganze Vibration oder wie jeder sozusagen in seinen Highest Potential kommen kann, weil du einfach offener bist. Erstens, weil die Location, das Essen, die Umgebung, die Menschen, die das dann auch anzieht und dann auch die Ideen platzieren, dann gehst du wirklich so. Wir haben damals viel über Moonshot Thinking, also wirklich exponentielle Technologien und die ich mich darauf vorbereite. Und dazu brauchte man so eine Umgebung. Aix-en-Provence ähnlich, also The Camp, mega, also ich sage mal so ein Apple Store on Steroids und die Location, wenn du da dann reingehst, dann das so, oh, also wo bin ich hier? Und nochmal, dann geht sozusagen wirklich so der Kopf auf und das ist das, was mir so Freude macht, also selber dann eine Möglichkeit zu finden, an so einem Platz so Learnings zu kreieren oder eigentlich Mini-Communities oder Inspiration Spaces, wie immer das will. Und das war eine tolle Zeit, 18, 19, so, dann war 20, war alles vorbei. Und jetzt gucken wir eben, okay, wo sind Nachhaltigkeitskonferenzen, also Climate Week New York oder jetzt COP, wo Menschen sowieso sind. Das heißt, die müssen nicht zu uns extra fliegen oder reisen. Wir wissen, das ist alles eben auch nicht mehr so, muss man auch nicht machen. Aber wenn an bestimmten dosierten Orten was geht, Schweiz ist auch gut, wie gesagt, da kann aus Europa jeder mit dem Zug hinkommen, dann versuchen wir diese sozusagen ja virtuellen Spaces da aufzubauen oder die echten Spaces für Möglichkeitsräume ist vielleicht tatsächlich der Begriff.
Ja, und also für mich kommt, wie siehst du denn eigentlich, wenn du jetzt Einblick auf die, sag ich mal, CSO-Rollen hast, dann hast du auch Einblick auf, wie gerade überhaupt Unternehmungen denken und führen. Und was fehlt dir denn für Europa, um in die Zukunft noch besser sich vorzubereiten oder für die Zukunft, für die Gestaltung der Zukunft? Was fehlt dir? Sind das solche Räume, dass wir einfach das nicht machen? Oder?
Ja, also ich glaube, es fehlt ein Narrativ. Gerade für Europa ist für viele einfach so ein, ja, die machen das mit der Plastik auf der Gurke sozusagen oder die Krümmung der Banane. Es ist eben als Bürokratiemonster die EU oder die Kommission und dann ist es schwer durchsichtig, was da genau passiert. Für mich ein bisschen einfacher. Meine Tochter ist in Brüssel und arbeitet für einen MEP, also das ist sehr inspirierend, das teilweise mitzukriegen. Aber wenn wir ehrlich sind, sind wir wenig, also als wir reisen, als Deutsche sind wir natürlich in Frankreich mal und hier und da. Aber ich glaube, wir könnten viel mehr eine kulturelle Einheit bilden. Und ich glaube, jetzt gerade wird es ja über, sag ich mal, auch von außen nochmal wirklich gefordert, dass Europa zusammenkommt. Aber schade, dass es versäumt wurde, eigentlich sozusagen kulturell wirklich, warum sind die Deutschen oder die Kanzler Deutschlands nicht richtig jeden Tag in Frankreich? Und warum machen wir da nicht mehr deutsch-französische Freundschaften? Kann ich immer nicht verstehen. Hat eben viel mit handelnden Personen zu tun. So, aber ich glaube, wenn man das jünger, es gab mal Ideen mit, wenn du 18 bist, kannst du mal ein Gap Year machen und dann oder kriegst ein Interrail-Ticket, das reicht ja auch schon, haben wir auch gemacht, als wir groß geworden sind und die Welt angeguckt. Damals mit dem Zug. Und ich glaube, diese Art von Austausch, Sprachen und so weiter ist das, was uns in Europa immer noch fehlt. Und sozusagen, deswegen fällt es schwer, Narrative, Stories und Visionen sozusagen für die Zukunft zu entwickeln. Mhm. Ich habe eine Sache habe ich gemacht. Ich wollte eigentlich, also der erste Job, den ich machen wollte, mein Dream-Job war, ich wollte eigentlich Produktionsleiter werden oder Producer, Produzent für digitale Filme, Animationen. Das war eben 85 oder so. Da gab es das erste Mal Pixar mit der Lampe. Die haben sozusagen einen ersten animierten Shortfilmpreis gewonnen. Ja. Und das hat dann, aber dann konnte ich sagen, wo kann ich das jetzt studieren? Nee, kann man nicht studieren, ist alles noch so experimentell. Aber das war eben immer so vor der Zeit. Und da habe ich gesagt, ja, dann arbeite ich irgendwann lieber in Amerika und dann brauche ich das nicht studieren. Mhm. Egal, jedenfalls. Was mich aber fasziniert hat, ist, wie die Rolle von Film und Storytelling funktionieren könnte. Und wenn man aber immer an die Zukunft denkt, Sci-Fi ist eigentlich alles Black Mirror, Blade Runner, Mad Max oder Annihilation oder wie heißt es hier, AI-Dinger. Es gibt keinen Movie so richtig, der total toll ist. Wow, wenn meine Kids groß werden oder die Enkelkinder in 20 Jahren, das wird ja total toll. Hopefully I'm still around when that will happen, sagt nie einer, wenn man aus dem Kino kommt. Und da haben wir 2018 tatsächlich mit der Buchmesse und bei der Biennale quasi schon AI und Film Event gehabt. Und dann habe ich die Filmleute gefragt, sag mal, ja, können wir nicht irgendwie Desirable Futures inspirieren? Warum gibt's nicht Pink oder Green Mirror sozusagen? Alles in die Zukunft nur 10% besser als das, was sie mit Black Mirror gemacht haben. Das ist so auch noch einigermaßen plausibel. Ja, aber wenn es hopeful ist und da keiner stirbt sozusagen, das ist ja alles boring, kriegst kein Funding, geht keiner ins Kino, ist alles doof. Und außerdem gibt's diese Scripts nicht. Und dann haben wir tatsächlich in 18 und 19 so ein Wettbewerb gemacht, damals mit Red Bull über, der hieß Red Bull Future.io, über Desirable Futures und haben gesagt, schick uns 60 Sekunden als Ideen und aus denen haben wir dann, da haben wir 1008 Einsendungen gekriegt, war eins der erfolgreichsten, was nicht, Competitions auch für die Marke, haben davon 20 Menschen uns eingeladen nach Lissabon, haben mit denen so eine Future Film School gemacht und der Gewinnerfilm wurde dann in einem Shortfilm von Red Bull Media House sozusagen produziert. So, das war ein mega Erlebnis, war toll. Und ich glaube, das ist wieder die Zeit. Also ich möchte das jetzt, wir planen das, ob wir das dieses Jahr wieder schaffen in Cannes, vielleicht auf dem Filmfestival, eine neue Auflage davon, aber viel mehr vielleicht mit Community und Filmschools und so weiter. Wahrscheinlich gibt es auch viele AI-Filme, ist nun mal jetzt eine Möglichkeit. Aber es geht ja um die Ideen. Also welche Scripts gibt es, welche, wo könnte man junge Menschen auch animieren, sozusagen sich doch mal Gedanken zu machen, was ist positiv? Also wie sieht die Welt aus, wenn es denn wirklich positiv wäre und nicht nur, naja, es so wird es ja eben kommen und alles ist schrecklich und so weiter. Also da brauchen wir nicht groß viele Fantasie, aber ich versuche eher dann zu sagen, nee, dann lass mal versuchen, ob es nicht doch andere Stories gibt. Und vielleicht inspiriert das dann jemanden, daraus einen wichtigen Film zu machen und die Story und vielleicht hilft das dann auch Gesellschaften, Kultur und wie wir miteinander leben, doch ein bisschen mehr hopeful nach vorne zu gucken.
Absolut. Also total schöne Idee und ich war auch immer wieder begeistert von den Worten Desirable Futures, was du ja auch sehr geprägt hast, noch vor der Pandemie und eben unter anderem mit diesem Film. Und ja, und es fehlt tatsächlich an Narrative. Also wir sacken immer mehr, zumindest hier in Deutschland, so meine Wahrnehmung, immer mehr unter eine dunkle Glocke und können uns da nicht wieder rausholen. Und das Schöne an diesem Gespräch, was ich finde, ist, dass du immer wieder zeigst, also nicht nur die Neuerfindung, die du sagtest, aber du hattest auch das Wort Curiosity, also Neugier einfach zu haben. Und in dieser Neugierde ist ja etwas Positives. Es ist ja nicht so, dass man jetzt das Schlechte suchen möchte, sondern man möchte irgendwie aufmachen und sehen, ja, das könnte man ja auch noch machen. Oder so könnte man es ja zusammenstöpseln, dann wäre es ja noch besser oder noch desirable. Ja. Also insofern, genau, da dürfen wir uns, glaube ich, alle ein Stück weit mehr von abschneiden, wie du es gerade so porträtierst und ich kriege auch so mit, dass es ja, das ist für dich fast so wie du kommst bei mir an, so du stolperst so in das Nächste und dann kommt das Nächste. Ohne jetzt ohne groß nachzudenken. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so kommst
du. Ja, ich bin schon sehr curious und ich bin so ein Scanner. Also ich lese alles, guck alles, also eher weniger Bücher, sondern natürlich viel digital. Ja. Und das sind so weak Signals. Und vielleicht bin ich, manchmal habe ich auch gesagt, ich bin Futurist, aber also du versuchst natürlich so ein bisschen die Linien nach vorne zu denken und dann, und vielleicht mit einer positiven Grundeinstellung und einem gewissen Ausblick. Und dann kommt aber ein kleines, wie gesagt, kommt irgendein neues Tool oder eine Challenge, aber da hat einer das und irgendwie macht mir das Spaß. Also so ein bisschen wie 4D-Schach in die Zukunft zu spielen. Und dieses Schachbrett, was sich irgendwie immer verändert, auch aktiv sozusagen von verschiedenen Perspektiven zu sehen und dann auch für sich selber eben zu gucken, gut, wo ist hier eine Möglichkeit, eine Opportunity, wo macht es Spaß, wo Ikigai, ne? Was braucht die Welt, was bezahlt die Welt, wovon kann ich leben und wo habe ich eine Erfüllung? Also das ist so ein bisschen, was mich da treibt.
Ja. Und hast du das Gefühl, dass du jemals ankommen wirst? Bist du ständig auf Reise, glaubst du? Oder ruhst du in dir und trotzdem geht die Reise weiter?
Also ich bin, glaube ich, schon immer passionately curious, wie Einstein, glaube ich. Es steht vielleicht später auf meinem Grabstein. Aber was ich sozusagen auf meinem Horizont habe, ist eigentlich eher ein, also ich lebe ja meistens in Portugal und das ist so ein bisschen auch für mich die Ruhe. Also ich brauche gar nicht mehr so viel Reisen wie früher, mache ich auch fast nicht. Ich gehe nur noch zu den Events oder dahin, wo wir auch selber Events haben. Und ansonsten versuche ich eher mich online und unser ganzes Team ist remote. Also es gibt das Team, was über Europa sozusagen verteilt ist, ist auch eine Inspiration, also immer mit verschiedenen Perspektiven da zusammenzuarbeiten. Und ich glaube eher, was du sagst, so ein Ort der Ruhe ist vielleicht tatsächlich sagen, okay, auch ein Retreat Center oder so etwas zu bauen, ist mein Plan oder mein Wunsch, mein Traum, wo tatsächlich ich weniger reisen muss, Menschen kommen und man kann eher Orte schaffen, wo über eine Woche, so wie du das machst mit deinen Workshops in Umbrien oder so, geht's eben auch. Ja, wo kann ich an einem Ort sein, der als in sich schon inspiriert und dann die richtigen Menschen anzieht, wo man eben auch weiter über neue Ideen und so weiter nachdenkt und vielleicht auch mit jüngeren Generationen zusammenarbeitet. Das heißt, je älter ich bin und je älter oder wertvoller vielleicht mein Netzwerk ist, desto eher es ist total spannend, jetzt auch mit jungen Leuten zu sehen und die zu kuratieren und dabei zu sein, fast Mäuschen zu spielen und sagen, was sind eure Ideen, was sind eure, so bleibt man ja auch frisch. Also mich inspiriert das total und das ist vielleicht mit der Zeit dann eher, werde ich mehr zum Herbergsvater, sag ich mal auf Deutsch, oder Host, ja, also so wie ich jetzt kuratiere aktiv, ist es eher vielleicht, dass ich langsam so Kuratoren sammle und die einlade, sag, Mensch, kuratiert ihr doch mal was Cooles und ich bin eher in der Rolle, sehe ich mich eher in der Rolle in der Zukunft, wo ich dann auch, wie gesagt, die Location schaffe oder so. Aber das ist so ein 5-Jahres-Plan, sagen wir mal.
Also ich ende immer gerne mit zwei Fragen. Die erste Frage ist aus einer vorherigen Podcast-Folge, die ich meinen Gästen frage, was wäre denn eine Frage für den nächsten Gast? Und diese Frage lautet für dich, wenn du jetzt ein Claim für deine erste Hälfte des Lebens nennen müsstest, was wäre das? Und was wäre jetzt, wie du sagst, in 5 Jahren vielleicht, was wäre der Claim für die zweite Hälfte?
Also für die
Worte.
Eine Wort oder eine Tagline von einer Brand, was sozusagen meine Reise der ersten Hälfte sozusagen betrachtet. Also das, ich sag mal passionately curious. Vielleicht ist das reicht das so.
Ja. Und dann das darf dich dann auch in die zweite Hälfte dann weiter begleiten sozusagen.
Das ist das Gute dabei, ja. Das ist, ich glaube, so bleibt man frisch und ich glaube, das ist natürlich das Motto oder auch die, also eine gewisse, mit einer gewissen Ruhe, trotzdem aber wach zu bleiben und tatsächlich Teil der Story zu bleiben. Ja, also das ist vielleicht immer mit anderen Mitteln oder mit anderen Rollenverteilungen, aber weiter in Bewegung bleiben.
Ja. Das ist, ja. Und trotzdem, also genau, das nehme ich auch gerne mit, also genau, in Bewegung bleiben und wie du dann sagtest, zukünftig wirst du die Räume schaffen. Also da ist auch eine gewisse Gelassenheit. Ich muss nicht immer alles irgendwie verbinden, sondern ich kann eins machen und dann darf darin partizipieren, was partizipieren möchte. Also das,
ja, genau.
Ist auch ganz schön. Ja, toll. Gibt es denn eine Frage, die du mir mitgeben kannst, den ich dann auch einem weiteren Gast oder eine Gästin mitgeben kann? Über die Mitte des Lebens.
Über die Mitte des Lebens, ja. Die Frage wäre vielleicht, wie geht man damit um, dass man vielleicht über bestimmte Dekaden, wie du sagst, die Relationships ändern sich. Also wie geht man damit um, dass man bestimmte gute, beste Freunde von 20 Jahren, mit denen hat man noch nichts mehr zu tun. Also wie verändern sich die Beziehungsgeflechte und wie kann man aus denen, ja auch, lange Frage jetzt, das kann man nachher noch, kannst du noch kürzen, aber es ist ja interessant, dass man letztendlich aus diesen Beziehungen rausbrechen kann, soll, muss, um sich weiter zu verjüngen oder zu entwickeln. Ja. Es gibt eine Freunde, die sind total toll, die sind in ihrem System schon seit 20 Jahren und da passiert langsam nicht mehr so viel und das ist, finde ich, schade. Also sprich, die Frage wäre hier, wie ist das im positiven Sinne aktiv zu gestalten, dass man eigentlich ohne jetzt große Verluste, aber tatsächlich seine Beziehungen über Dekaden quasi pflegt und verändert, wo man selber eigentlich diese Veränderung aktiv gestaltet, um sich selber treu zu bleiben, weil wenn man nur noch seinem Freundeskreis treu ist, wenn man sagt, ich kann da jetzt nicht der bunte Hund sein, so, ich bin genau das Gegenteil, ich war immer der bunte Hund und zur Not musste ich zu anderen bunten Hunden in neue Communities eintauchen. Vielleicht ist das eine spannende Frage, ja. Die würde mich interessieren.
Total, danke dafür. Und es ist irgendwie ein schöner Bogen wieder zurück zum Anfang, wie du sagtest, dass du auch bestimmte Menschen hast für bestimmte Aspekte deines Lebens und dich nicht zu festzufahren mit, hier ist nur mein Stamm von Freundschaften und das war's. Also vielen, vielen Dank, Harald, für deinen Einblick in dein Leben und genau, und dass wir auf jeden Fall passionately curious alle bleiben. Danke dir.
Danke für deine tollen Fragen und dass wir passionately curious connected bleiben über die Jahre schon. Ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Danke, Julia.
Danke dir. Das war auf jeden Fall ein lebendiges Gespräch. Auf jeden Fall auch inspirierend. Und Haralds Geschichte hat gezeigt, wie sehr unser Leben von Wandel und Neugier geprägt ist und dass Krisen oft der Startpunkt für etwas Neues sein können. Und wenn du etwas aus dieser Folge mitnimmst, dann vielleicht dies. Es gibt immer einen Weg, aber wir müssen bereit sein, ihn zu sehen und auch zu gehen. Ich hoffe, du konntest aus unserem Gespräch wertvolle Impulse für deine eigene Reise mitnehmen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie mit anderen teilst und mir eine Bewertung hinterlässt. Bleib auf jeden Fall neugierig, bleib offen und vor allem lebe in vollem Ausdruck. Bis zur nächsten Episode von Life, Living in Full Expression.